Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Und dazu begrüße ich natürlich Alfred Maidon. Hallo Alfred.
Hallo.
Ja, unser erstes Thema ist leider nicht sonderlich schön. Wir müssen über den Ukraine-Krieg und die Auswirkungen auf die Märkte sprechen. Wladimir Putin hat sich zu Wort gemeldet, will, dass Rohstofflieferungen von Gazprom und Co. in Rubel bezahlt werden. Wie schätzt du die Folgen an?
Ja, finde ich irgendwie, also witzig ist es alles nicht, aber schon interessant, dass er jetzt so zurückschlägt. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht die riesengroße Drohung und das große Schwert, mit dem er da hin und her schwenkt, sondern damit wird man zurechtkommen müssen. Ich bin ja nach wie vor der Ansicht, man sollte alles versuchen, um die Gaslieferungen selber zu stoppen. Und wenn wir tatsächlich unsere Heizung runterdrehen, also das macht überhaupt keinen Sinn, da Geld zu überweisen, egal in welcher Währung, weil man ja logischerweise nicht nur indirekt, sondern direkt den Krieg finanziert.
Wie sind die Folgen für Gazprom? Muss ich Gazprom auf anderen
Märkten umschauen? Also für die Aktien gibt es keine Folgen, zumindest nicht für die in Deutschland notierte.
Wird nicht gehandelt.
Die Aktien werden in Russland wieder gehandelt, und zwar 33 russische Aktien ab heute oder seit heute mit wilden Kursausschlägen, aber dieser Handel in Russland ist auch nur sehr eingeschränkt. Die größte Einschränkung ist die, dass man als Ausländer keine Aktien verkaufen darf. Das ist natürlich super. Wenn man das für alle machen würde, dann würden die Kurse immer nur steigen. Aber tatsächlich ist das keine wirkliche Öffnung des Handels. Und die deutschen Betreuer der russischen Aktien haben auch schon zu verstehen gegeben, dass ein Handel in Deutschland erstmal nicht vorgesehen ist. Das wird wohl noch eine ganze Zeit dauern, bis da wieder sich was bewegt. Der letzte Kurs von Gazprom, 2,50 in US-Dollar war es, glaube ich, 1 Dollar. Ich weiß gar nicht, wo jetzt der Kurs in Russland ist. Sind wilde Schwankungen auf jeden Fall, was man so hört.
Was können da Gazprom-Aktionäre momentan machen?
Ja, als Gazprom-Aktionär kann man relativ wenig machen. Man kann nur hoffen, dass irgendwann ein normaler Handel wieder stattfindet. Ich glaube, das wird auch passieren. Also da fragt man sich, oder die Frage ist dann, zu welchen Kursen. Ich sage es nochmal, meine Meinung zu Gazprom war eigentlich immer die gleiche. Ich hätte die Aktie niemals gekauft, weil ich zum einen kein Freund von Öl und Gas bin und zum zweiten es nicht mag, wenn ich politische Risiken zusätzliche noch auf Aktien habe. Das habe ich in Russland. Insoweit kann ich hier auch schlecht Ratschläge geben. Im Moment, wie gesagt, kann man sowieso nichts machen. Und das ist ja das Problem, selbst zum Spekulieren sind solche Aktien schwierig, weil irgendwann werden sie nicht mehr gehandelt und dann ist auch nicht mehr viel mit Spekulieren.
Dann wenden wir uns mal einem anderen Thema zu, nämlich Tesla. Da sieht es sehr gut aus für die Aktie, zuletzt kräftig gestiegen. Wir haben uns am Dienstag schon drüber unterhalten. Das Werk in Grünheide ist jetzt in Betrieb genommen. Ein Analyst hat sich gemeldet von Jefferies, hat das Kursziel zwar gesenkt von 1.400 auf 1.250 Dollar, aber trotzdem immer noch auf Upside-Potenzial. Was sind die Ziele, die du so im Auge hast?
Ja, also mein 12-Monats-Ziel sind so 1.500, 1.600 Dollar. Auf lange Sicht, sagen wir 3-4 Jahre, dann eher Richtung 3.000. Dieser Anstieg hat wirklich mehrere Gründe. Zum einen natürlich klar Grünheide, wobei das war ja klar, dass das Werk irgendwann aufmacht. Das musste irgendwann aufmachen. Aber dennoch ist natürlich ganz wichtig für Tesla, dass man die hohe Nachfrage insgesamt nach Elektroautos und gerade auch nach Tesla-Modellen jetzt auch bedienen kann. Das können viele andere nicht. Und ich glaube, das ist so der größte Vorteil, dass Tesla einmal mehr von der Schwäche der anderen profitiert, die auch viele Bestellungen haben, aber eben nicht liefern können, teilweise Lieferzeiten von über einem Jahr haben, ausverkauft sind und jetzt erst die Werke bauen müssen. Und dieser zeitliche Vorsprung, der ist natürlich ganz wichtig, denn wer jetzt einen Tesla kauft, ich weiß nicht, ob der dann in 3 oder 4 Jahren, wenn er sich ein neues Auto braucht, dann wieder zurück zu VW geht oder zurück zu BMW oder zurück zu Mercedes. Das war bei Apple ähnlich, als Apple auf den Markt kam. Da haben auch viele gesagt, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber dann, wer einmal bei Apple war, ist nicht wieder zurückgekommen. Also jetzt in dieser extremen Wachstumsphase bei Elektroautos, da werden die Marktanteile neu verteilt und wer da nicht mit Modellen am Start ist, der wird ein Problem bekommen. Vielleicht noch was, nochmal zur hohen Bewertung von Tesla, was ja viele immer bemängeln, kritisieren. Apple nochmal das Beispiel. Apple hat ungefähr 15% des weltweiten Smartphone-Umsatzes, machen aber 80-90% des Gewinns des ganzen Marktes. Mhm. Und so etwas kann ich mir bei Tesla auch gut vorstellen. Es ist ja mittlerweile jetzt schon der profitabelste Autokonzern. Die Margen werden eher wachsen, während die anderen eher mit Verlust erstmal verkaufen die nächsten Jahre. Und auch hier könnte es ähnlich laufen, dass Tesla sicherlich nicht Marktanteil hat von 20-30%, aber vielleicht auch Richtung 10-15 am gesamten Automarkt kommt, aber eben den Großteil der Gewinne einstreicht.
Dann schauen wir uns mal BYD ein bisschen näher an. Da gibt es ja auch spannende Meldungen. Nvidia hatte gestern oder am Dienstag war es Entwicklerkonferenz, Keynote und hat da spannende neue Produkte vorgestellt. Und BYD setzt es in Zukunft auch auf Nvidia-Produkte.
Genau.
Was bedeutet der Deal für
BYD? Jetzt nicht so sonderlich viel. Mich wundert es eigentlich ein bisschen, dass BYD nicht selber Chips entwickelt, weil man hat ja eine eigene Chipsparte. Tesla macht ja seine Chips selbst. BYD kauft sie jetzt dann offensichtlich bei Nvidia ein. Ist auch keine schlechte Nachricht, keine besonders gute, auf jeden Fall keine kursrelevante. Insoweit hat auch die Aktie relativ wenig gemacht. Weiterhin ist dieser große Rückschlag wieder aufgeholt worden. Und die Aktie zeigt sich jetzt sehr stabil. Das muss natürlich erstmal verarbeitet werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass, wenn das so ein bisschen konsolidiert hat, dass dann die Aktie auch wieder Fahrt nach oben aufnehmen kann. Es gibt jede Menge Potenzial. Man hat jetzt auch die ersten Autos außerhalb von China ausgeliefert, nach Kolumbien, 500 Hybridmodelle von zwei unterschiedlichen Modellen, 500 Autos von zwei unterschiedlichen Modellen, so ist es richtig. Und da steht jetzt noch einiges an. Weitere neue Modelle von der Limousine gibt es ein neues Update, was auch sofort innerhalb von weniger Stunden, glaube ich, 12.000 Mal bestellt worden ist. Also BYD hat auch kein Problem mit der Nachfrage und das Angebot kriegt man auch im Griff mit dem Bau von zwei neuen Werken, die jetzt bald in Produktion gehen. Also das ist eine Frage der Zeit, bis hier auch eine ähnliche Dynamik reinkommt, wie wir sie gerade schon bei Tesla gesehen haben. Und genauso gilt hier auch, die Marktanteile werden jetzt verteilt und BYD kann liefern und wird auch liefern.
Dann wechseln wir mal die Branche und schauen auf Vincosolar. Gab es gestern Zahlen? Umsatz über den Erwartungen, Gewinn darunter. Wie fällt dein Fazit aus?
Ja, so genau so gemischt. Wobei das Entscheidende ist eigentlich der Ausblick, wie immer. Und da hat Vincosolar auch ein sehr gutes Bild gezeichnet. Man will im laufenden Quartal noch mehr, also zwar weniger Module verkaufen als im vierten Quartal, was ja immer das Stärkste ist, aber mehr als von den Analysten gedacht. Und vor allen Dingen auch im Gesamtjahr will man mehr Module absetzen, 35 bis 40 Gigawatt. Das ist wirklich eine enorme Menge. Und dann soll auch der Umsatz über den bisherigen Analystenschätzungen liegen. Das Problem, was Vincosolar immer noch hat, ist das mit der Marge. Die ist immer noch hauchzart bei über 2,5 Milliarden Umsatz. Nettoverdienst unter 100 Millionen, das ist halt sehr wenig. Da arbeitet man dran. Man wäre jetzt schon besser gewesen, wenn nicht diese Lieferketten und Probleme und Logistikkosten gewesen wären, die man zwar schon in den Griff bekommen hat, aber eben noch nicht so, wie man es gerne hätte. Insoweit, das Jahr wird natürlich ein sehr gutes für die Solarbranche und ich gehe davon aus, dass die Modulpreise stabil bleiben und dann dürften auch die Margen bei Vincosolar steigen, weil man hat ja viele neue Werke, die jetzt auch in Betrieb gehen mit niedrigen Produktionskosten. Also da bewegt sich einiges und ich glaube, dass wir, wenn es gut läuft, dieses Jahr noch dreistellige Kurse sehen können.
Bei SolarEdge dauert es noch ein bisschen, bis Quartalszahlen kommen. Die sind im Mai, glaube ich, am Start. Aber SolarEdge hat jetzt eine Kapitalerhöhung durchgezogen. Hatten Sie angekündigt? Wie schätzt du den Deal ein?
Ja, das hat so ein bisschen die Aktie gebremst. Wobei, das sieht man eigentlich gar nicht. Nach diesem steilen Anstieg vor ungefähr zwei Wochen war es, laufen viele Solaraktien genauso wie SolarEdge seitwärts. Ich sehe sogar leicht aufwärts. Die Kapitalerhöhung bremst ja immer so ein bisschen, weil die Anleger haben Angst, es kommen neue Aktien auf den Markt, die Gewinne werden verbessert. Aber das sind 2 Millionen neue Aktien, das sind ungefähr 4% mehr, das ist nicht so viel. Dafür sammelt man $600 Millionen ein. Das ist die gute Nachricht. Die wird man nutzen, entweder ganz allgemein, wie es so immer so schön heißt, oder aber für eine Akquisition oder mehrere. Das glaube ich eher, denn SolarEdge ist ja dabei, über den Solarbereich hinaus neue Geschäftsbereiche zu erschließen. Antriebsstränge für Elektroautos, Batterien für Solarspeicher. Also da ist noch einiges zu erwarten und das ist ein Must-Have in der Solarbranche und das hier
sieht auch spannend aus.
Sieht spannend aus. Ist, glaube ich, eine Flagge, wird auch meistens nach oben aufgelöst und diese alten Höchstkurse, die sollten wir relativ zügig wieder erreichen können. Ich glaube ja sowieso, habe ich schon mal gesagt, das ist jetzt dieser Ölpreisschock ist schon so ein Hallo-Wach für die Politik, das merkt man auch und das wird für ordentlich Dynamik sorgen, nicht nur dieses Jahr, sondern auf Jahre hinaus für die ganze Branche.
Und vielleicht auch bei uns in Deutschland. Und da haben wir auch einen entsprechenden Wert dabei, nämlich in Encavis. Und auch da sehen wir, es sieht charttechnisch sehr spannend aus.
Ja, auch hier, klar, nach dem Anstieg von 12 auf 18, das sind also rund 50% innerhalb von, das waren zwei Wochen. Ja. Da muss man mal ein bisschen konsolidieren. Das macht die Aktie jetzt hier. Und ich gehe aber davon aus, dass auch hier es eher dann einen weiteren Schub nach oben gibt. Denn Encavis ist ja einer der größten Wind- und Solarparkbetreiber in Europa. betreibt die Anlagen selber, erzeugt Strom, verkauft den und hat jetzt gerade sehr gute Zahlen vorgelegt, besser als erwartet, weil man von den steigenden Strompreisen profitiert. Und ja, die Strompreise werden sicherlich nicht weniger in den nächsten Jahren, sondern eher höher, leider. Aber das ist natürlich für Encavis eine gute Nachricht. Und wenn, und danach sieht es hier aus, die Erfordernisse oder die zeitlichen oder auch die Genehmigungen für Solar- und Windparks eben einfacher werden und nicht mehr so lange dauern, da spielt natürlich Encavis ganz entscheidend in die Karten. Das war das, was auch der Firmenchef von Encavis immer bemängelt hat, dass das viel zu umständlich, viel zu langwierig ist. Und wenn da jetzt Verbesserung da ist, dann kann man natürlich so ein bisschen das Wachstumstempo erhöhen.
Bei Warte wird es in genau einer Woche spannend. Dann gibt es nämlich Quartalszahlen. Was erwartest du dir? Worauf kommt es an?
Oh, ich habe da ehrlich gesagt keine großen Erwartungen. Was ich vor allen Dingen mir erwarte, jetzt weniger die Zahlen, ich glaube, da gibt es keine großen Überraschungen. Was ich mir vor allen Dingen erwarte, ist Klarheit, vielleicht auch Namen im Bereich Elektromobilität. Weil da wollte man ja eigentlich im März sich noch zu äußern, wie groß da das Volumen sein soll. Dann gibt es das Gerücht, in Rumänien soll eine Fabrik entstehen. Jetzt gab es ja wieder was Neues. BMW hat vor ein paar Tagen gesagt, dass man auch selber Gigafactories bauen wird mit verschiedenen Partnern. Da könnte Warta auch eine Rolle spielen. Also da müsste man langsam so ein bisschen Klarheit her. Dass Warta in diesem Bereich was macht, ist klar, aber was genau, das wird man dann sehen. Das habe ich übrigens mal mitgebracht, ein Bild von einem Geschäftsbereich, der bei Warta gar nicht beachtet wird. Warta wird ja immer gesehen als Hersteller von Mikrobatterien. Klar, das ist der wichtigste Geschäftszweig, die Batterien für die EarPods und auch die AirPods von Apple. Aber man macht auch Haushaltsbatterien, die sind ja auch bekannt. Und man macht natürlich auch, und das ist weniger bekannt, Speicher für Solaranlagen, und zwar von den kleineren fürs Haus bis hin zu größeren Anlagen für große Solarparks. Und da kommt man ganz gut voran. Man hat jetzt eine Vertriebskooperation mit Kranich Solar, einem der größten Photovoltaik-Großhändler in Europa. Und ja, die Geräte schneiden unheimlich gut ab bei den Tests insgesamt. Und das ist ein Markt, der auch, wird auch unterschätzt. Das ist ein Milliardenmarkt, der wird riesengroß werden. Ich glaube, da haben wir sogar noch eine Grafik dabei. Genau, genau, das ist der Markt für diese Speicher. Und das sind die kumulierten Zahlen. Und wir sind hier. Also da ist noch einiges los. Also weltweit, China natürlich der größte Markt. China und die USA in Rot und in Blau. Aber das ist eine Dynamik, die erst noch kommen wird. Und da mischen ja viele mit. Samsung SDI ist ganz vorn mit dabei bei diesen Speichern. Tesla macht ja auch die Speicher und Warta ist eben auch ein Player. Und das wird überhaupt nicht berücksichtigt im Moment in der Bewertung. Die Aktie ja, hat sich ja schön erholt, aber jetzt so seit einigen Tagen geht es eher seitwärts. Das hat wiederum, meine ich, zu tun mit Leerverkäufern, die da auch ein Auge drauf haben, dass die Aktie nicht zu stark steigt, wenn sie dann mal steigt. Aber wie es halt so ist, am Ende gewinnen die Fakten und da werden wir spätestens in einer Woche Klarheit haben, vielleicht sogar schon vorher. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht.
Und wenn wir genau drauf gucken, Samsung SDI hast du jetzt schon erwähnt, haben wir jetzt auch nochmal den Chart dabei, hatten wir auch schon am Dienstag darüber gesprochen, ist ja auch Teil des Saubere Zukunft 2 Index. Die Aktie trotzdem momentan relativ weit unten.
Das stimmt. Während sich ja viele Technologie- und auch Batterieaktien erholt haben, ist hier die Erholung doch sehr dürftig ausgefallen bisher. Das kann sich noch ändern, aber es ist natürlich erstmal jetzt kein gutes Zeichen, wenn in einem wieder freundlichen Umfeld Aktien nicht mitsteigen. Das hat jetzt bisher noch keinen Grund, aber in der Börse ist es ja oft so, dass Aktien irgendwas machen und hinterher gibt es dann die Begründung dafür, für die Kursentwicklung vorher. Aber nichtsdestotrotz, Samsung SDI ist für mich immer noch ein tolles Unternehmen. Man hat ja viele namhafte Batteriekunden, BMW gehört zu den größten Kunden. Man ist weiter auf Expansionskurs, man ist, wie ich es gerade gesagt habe, im Bereich ESS, also die Speicher für Solaranlagen ist man ganz vorn mit dabei und insoweit vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, hier mal zuzugreifen auf dem Niveau. Das ist wirklich recht attraktiv. Auch die Bewertung von Samsung SDI ist, ich glaube, KGV ist etwas über 20. Das ist schon wirklich günstig. Aber auf der anderen Seite auch wieder so ein Warnsignal, also günstige Aktien, da muss man sich immer fragen, stimmt da irgendwas nicht? Also vielleicht doch erstmal beobachten.
Das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Dann schauen wir nochmal auf zwei Werte, die ja so die größten Verlierer der Woche sind oder zu den größten Verlierern gehören. Wir fangen an mit LPKF Laser, gestern Zahlen vorgelegt und die Aktie ist danach bitterböse abgestürzt.
Ja, das war natürlich nichts. LPKF hat im Dezember ja gewarnt, da ging es schon mal recht kräftig nach unten für das Jahr 2021. Jetzt sind die Zahlen da, die sind dann auch in etwa so wie erwartet, also schlecht. Und jetzt hat man gehofft, dass es 2022 besser wird. Es wird natürlich auch besser, weil 2021 war wirklich ein Jahr zum Abhaken. Man ist sogar in die roten Zahlen gerutscht, Dividende fällt aus. Aber 2022 wird jetzt zwar besser, aber nicht so viel besser, wie man sich das erhofft hatte. Und da gibt es gleich dann die nächste Abstrafung oder gab es dann gestern. Ja. Auch finde ich vollkommen zu Recht. Und man sieht es ja auch hier, ich habe es ja gesagt, Aktienkurse nehmen oft vorweg. Also die Aktie seit einem Jahr eigentlich nur abwärts. Und jetzt diese schlechten Nachrichten. Es ist, ich sehe das ja immer, eine der meistgekauften Aktien beim Online-Broker FlatEx gestern und auch heute. Die Leute lieben sowas, wenn Aktien so stark fallen, aber ich kann in diesem Fall wirklich nicht dazu raten. Denn klar, es ist Besserung in Sicht, aber dass sich die Aktie jetzt schnell wieder erholt, bei dem doch eher moderat guten Ausblick, ist eher nicht zu erwarten.
Einen weiteren Wert haben wir noch, nämlich Auto 1. Ja, ist jetzt seit rund einem Jahr an der Börse und alles andere als eine Erfolgsgeschichte.
Also das ist eine Vollkatastrophe, anders kann man das gar nicht sagen. Wir waren am ersten Handelstag, glaube ich, bei 57 Euro und sind jetzt bei 10. Also eine größere Geldvernichtungsmaschine kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Es gibt wahrscheinlich Aktien, die sind noch stärker gefallen, aber die muss man dann schon mal suchen. das Problem ist bei Autogroup, wer die Firma nicht kennt, dahinter steckt, oder eine, die bekannteste Marke ist, wir kaufen deinauto.de, ein Online-Auto-Händler, der zwei Probleme hat. Das eine ist, dass das Hauptgeschäft immer noch nicht mit Privatkunden gemacht wird, sondern mit Großkunden, wo die Margen extrem niedrig sind. Und das zweite Problem, und das ergibt sich aus dem ersten, ist, dass man kein Geld verdient, sondern recht hohe Verluste macht. Und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Man hat extrem hohe Kosten, gerade Marketingkosten. Und das ganze Geschäftsmodell ist halt ja nicht sehr margenstark und alles Wachstum schön und gut, aber irgendwann muss ich auch mal den Dreh kriegen in schwarze Zahlen und das sieht bei Autogroup nicht danach aus und deswegen ist die Aktie da, wo sie ist und wie es jetzt von da aus weitergeht, keine Ahnung. Ich würde jetzt nicht mich an den Kursen orientieren, die wir da mal hatten und sagen, hey, da könnt ihr ja wieder hingehen. Das halte ich quasi für ausgeschlossen. Klar, eine Erholung ist drin, vielleicht sehen wir mal wieder Kurse von 15 Euro, aber wie gesagt, diese übergeordneten Probleme, wie bei vielen Online-Geschäftsmodellen, ich wollte Delivery Hero noch mitbringen, da ist es ähnlich, auch da margenschwach Wachstum, genauso mit den ganzen Fahrgeschäften, Uber, die wie sie alle heißen. Also es gibt viele Geschäftsmodelle im Internet, die einfach, vielleicht werden sie auch einfach nur falsch gemanagt, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja jemanden, der irgendwann kommt und sagt, hey, ich kann mit Online-Handel von Autos Geld verdienen, aber das sieht hier nicht so aus.
So ist es. Dann, Alfred, danke ich dir für deine Einschätzung. Gerne. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.